So sind Volk und Staat eins gegen das Establishment. Und deswegen will ich zu diesem Punkt nochmal ein paar Ausführungen machen, auch um das einzulösen, was vorhin schon mal Thema war. Establishment ist eigentlich dem Begriff nach bloß das Gegenbild zu diesem anständigen Amerikaner. Die bisherige Politik hat sich vor allen Dingen zwei Verbrechen zukommen lassen. Sie hat im Land das erfolgreiche Zusammenwirken von Geschäft und Arbeit verhindert. Und sie hat zweitens nach außen, das hatten wir vorhin schon mal kurz, anderen Staaten erlaubt, sich auf Kosten Amerikas zu bereichern. An dem ersten Punkt, das Establishment hat das erfolgreiche Zusammenwirken von Geschäft und Arbeit verhindert, merkt man, was für ein Fanatiker der Konkurrenz Trump ist. Der ist wirklich der Auffassung, dass wenn man amerikanische Unternehmen und amerikanische Arbeiter nur in Freiheit loslässt und denen alle Mittel in die Hand gibt, sich zu bereichern, dass dann für Amerika auch das Beste dabei rauskommt. Und mit diesem Standpunkt geht er auf die eingerichteten Verhältnisse in Amerika los und schafft lauter Vorschriften, Regulierungen, Behinderungen des Kapitals ab, senkt die Steuern, streicht die Umweltbehörde um ein Drittel zusammen und so fort. Und auch da merkt man, dass sich diese Maßnahmen gar nicht dem Standpunkt verdanken, was haben denn diese Maßnahmen tatsächlich bewirkt oder was haben sie tatsächlich behindert, sondern eben diesem grundsätzlichen Fanatismus. Mit den Gründen für diese Maßnahmen, für Umweltschutz und so weiter, setzt er sich gar nicht erst groß auseinander, sondern stellt sich auf den Standpunkt, mehr Freiheit fürs Kapital sorgt schon im Prinzip dafür, dass der Erfolg sich einstellt. Und der zweite Gegner, gegen den sich das Programm richtet, und dafür steht die bekannt gewordene Mauer an der Grenze zu Mexiko, der zweite Feind, gegen den sich dieses Programm richtet, ist gegen alle, die zu diesem Erfolgskollektiv des freien Amerikaners nicht dazugehören. Wenn das Selbstverantwortliche Konkurrieren die nationale Identität des Amerikaners ist und die Leute eingrenzt, die dazugehören, dann grenzt sie zugleich alle aus, die da nichts zu suchen haben, weil, das sagt Trump auch richtig so, sich in Amerika einen Lebensunterhalt verdienen zu dürfen, ist keine Nötigung, sondern ein Privileg. Und dieses Privileg haben sich lauter Leute unter den Nagel gerissen, denen das gar nicht zusteht. Wenn die Amerikaner sich als Volk in der Konkurrenz bewähren können sollen, dann müssen das aber auch nur die dürfen, die dazugehören, und die anderen gehören raus. Und insofern ist das Dasein von Illegalen eine Beschädigung der Vorrechte der Einheimischen. Die haben dieses Recht nicht verdient und denen wird deswegen auch das Recht abgesprochen, sich an dieser Konkurrenz zu beteiligen. Also ist die erste oder eine der ersten Maßnahmen, mit der Trump dem amerikanischen Volk sein Recht auf freies Konkurrieren zurückgibt, das Deportationen stattfinden zu lassen und in großem Umfang Leute aus dem amerikanischen Arbeitsmarkt zu beseitigen, weil sie gerade mit ihrer unerlaubten Konkurrenz dem Amerikaner sein Recht auf Konkurrieren kaputten. Nochmal zurückbezogen auf den Ausgangspunkt. Der Trump sagt, zwischen ihm und seinem Volk passt kein Blatt Papier. Man merkt bei dem, was er in Angriff nimmt, erstens merkt man das an der Art und Weise, wie er sich das Volk zurecht definiert, für das er da tätig werden will. Diese Gemeinschaft der tätigen Subjekte zum Wohle des eigenen privaten Vorankommens und damit zugleich des Wohls der Nation, als auch gegen wen sich das richtet, dass die Durchsetzung der Definition der wahren amerikanischen Volksgemeinschaft ein politisches Gewaltprogramm ist. Und wie immer, wenn es um die Durchsetzung einer nationalen Einheit geht, des Ideals einer nationalen Einheit geht, dann spaltet es die Nation, dann richtet es sich eben auch gegen alle, die sich zu dieser Definition nicht dazugehören, entweder weil sie es nicht dürfen, vom Staat oben, oder weil sie es nicht wollen. Wenn Trump die Identität seiner Amtsausübung mit dem Volkswillen dahingehend beschwört, dass es gar keine Herrschaft über das Volk in dem Sinn mehr sei, dann ist das eben gerade nicht die Negation staatlicher Gewalt, sondern genau umgekehrt das Versprechen, mit aller Macht dem Recht des Volkes auf Größe der Nation unbedingte Geltung zu verschaffen. Und wie das geht, damit komme ich mit noch ein paar Worte zu sagen zu dem Punkt, der vorhin schon mal angesprochen war. Wie das geht, das sieht man dann im Umgang von Trump mit den Institutionen im Lande. Weil das, was er da auf die Tagesordnung gesetzt hat, ist ja nichts Geringeres als in dem Sinne ein Notstandsprogramm. Er sagt ja, nichts, was die bisherigen Institutionen, die im Land tätig sind, gemacht haben, entspricht meiner Vorstellung amerikanischer Größe und amerikanischer Produktivität. Und deswegen sind im Prinzip auch diese Institutionen und diese Personen auch alle ungeeignet dafür, mein Programm zu unterstützen. Zur Umsetzung seines Programms gehört deswegen als allererstes, sich der Macht auch zu versichern, die er braucht, um dieses Programm Realität werden zu lassen. Ich will jetzt die einzelnen Vorgehensweisen, die er da ergreift, gar nicht groß zitieren. Die habt ihr ja wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise alle zur Kenntnis genommen, sondern nur das Prinzip kennzeichnen, wonach er da vorgeht. Das Prinzip ist eben genau das, immer wenn er auf Widerstand stößt in den anderen Institutionen, die natürlich nicht abzuschaffen, das ist ja gar nicht sein Ziel, aber auf die mit der Anforderung loszugehen, dass sie sich als Hebel und als Transmissionsriemen für seine Politik benutzen lassen müssen. Er öffnet einfach auf voller Linie den Kampf in den Institutionen und gegen die anderen Institutionen mit der Zielsetzung, die auf sein Programm einzuschwören und für sein Programm zu institutionalisieren. Und damit komme ich auf den Vorwurf Populist nochmal zurück, merkt man schon in dem Umgang mit dem normalen, sage ich mal, demokratischen Prozedere der Durchsetzung von Regierungsentscheidungen, da merkt man dann schon die Differenz zwischen dem, was er sich da vorgenommen hat und dem, wie Politik in der Demokratie normalerweise geht, die Differenz, aber auch die Gemeinsamkeit. Das Schimpfwort Populist, das lebt von zwei Kritikpunkten, die sich eigentlich widersprechen. Der erste Vorwurf heißt, Populisten reden dem Volk, dem Pöbel, dem Stammtisch nach dem Mund oder sie denken wirklich so wie die. Das ist ein interessanter Vorwurf, weil es ja der Sache nach sagt, die Gesichtspunkte, nach denen sich das Regieren richten muss, die sind andere als die, die die Leute im Kopf haben und die wollen und meinen. Wer den Populisten vorwirft, dem Volk nach dem Munde zu reden, der reklamiert ja für sich, dass die Entscheidung darüber, was die Politik zu tun hat und was sie sich vornimmt, sich gerade nicht an dem zu orientieren hat, was die Leute so meinen, sondern umgekehrt, dass es die Aufgabe der Politik ist, dem Volk klarzumachen, wo was sich gehört und wo es im Lande lang geht. Der andere Vorwurf wirft den Populisten genau umgekehrt vor, dass er bloß vortäuscht, ein Mann des Volkes zu sein, es aber in Wahrheit belügt oder betrügt. Man stellt sich das Volk vor als eine Ansammlung von Leuten mit eigentlich guten Absichten, die das Opfer von Täuschungsmanövern geworden ist, bringt damit auch eine gehörige Verachtung gegenüber diesem Volkswillen selber zum Ausdruck und wirft dem Populisten vor, dass er gar nicht wirklich dem Volk dienen will, sondern auch selber bloß seine eigensüchtigen Interessen verfolgt. Man muss sagen, nach beiden Seiten hin trifft diese Diagnose den Trump nicht. Erstens, das habe ich versucht zu erläutern, redet er nicht dem Volk nach dem Mund, sondern bietet seinen Wählern oder seinen Anhängern ein Programm an, in dem er deren Bedürfnisse, Lebenslagen übersetzt in Rechtsansprüche, die er definiert hat, in Bilder dessen, was dem Menschen, wenn er ein guter Amerikaner ist, zusteht, definiert damit die Anspruchsberechtigung, die die Leute überhaupt nur gegenüber dem Staat haben und weist alle Ansprüche zurück, die in dieses Programm nicht passen. Das ist wirklich nicht besonders gut getroffen mit dem Vorwurf, er würde irgendjemandem nach dem Munde reden. Es ist ja im Übrigen auch erkennbar, dass er im Umgang mit den Institutionen der öffentlichen Meinung überhaupt nicht im Sinne hat, irgendjemand nach dem Mund zu reden, sondern ganz im Gegenteil sehr darauf aus ist, zu sortieren, welche Meinungen im Lande Verbreitung finden sollen und welche seiner Auffassung nach eher nicht. Und der zweite Vorwurf trifft ihn genauso wenig, weil es ist eben nicht so, wie die gute Meinung, aber auch etwas verächtliche Meinung vom Volk meint, dass der Trump da irgendjemanden verführen oder für dem Volk abträgliche Programme missbrauchen würde. Nach der Seite hin beruft er sich auf die Leute in genau der Art und Weise, wie sie als Volk unterwegs sind, nämlich als welche, die für ihr Zurechtkommen in der Konkurrenz tatsächlich eine Gewalt brauchen und deswegen auch überhaupt an dieser Stelle ansprechbar sind. Und das Programm für das er sie haben will, ist das Programm, was einem Volksinteresse, wenn es das denn gibt, genau entspricht, nämlich die Nation zu einem Erfolg zu führen und damit eben auch dafür zu sorgen, dass die Leute in dieser erfolgreichen Nation den zu ihm passenden Platz bekommen. Und das sagt er deutlich genug, worin dieser Platz dann allenfalls besteht. Wenn man das jetzt mal aber nicht als Schimpfwort nimmt, sondern als tatsächliche Bestimmung eines Moments seiner Politik, was ist denn dran da dran? An dem Vorwurf, naja, so ganz demokratisch ist das eigentlich nicht, was der da macht. So viel ist ja dran. Der legt eine ziemlich demonstrative Verachtung für den gängigen politischen Betrieb und für die Agenten dieses Betriebes, gibt er zum Protokoll. Zum Beispiel kassiert ein Gericht seinen Einreisestopp für Leute aus 7 muslimischen Ländern und dann stellt er die fachliche Eignung des Richters in Frage, der das gemacht hat, nennt ihn einen sogenannten Richter, spricht ihm also prinzipiell nicht nur die Kompetenz, sondern eigentlich auch die moralische Autorität ab, überhaupt ihm, dem Trump, in diese Weise in den Arm zu fallen. Das gehört sich eigentlich im Umgang zwischen der Exekutive und der vollstreckenden Gewalt nicht. Die Tour, die er hat, missliebige Berichterstattung als Fake News zurückzuweisen, passt auch nicht so ganz in die bislang gewohnten Abteilungen des Umgangs von Herrschern mit öffentlichen Meinungsbildung. Man merkt dieser Art an, dass er prinzipiell Meldungen oder Berichterstattung oder Berichte überhaupt nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirkung zur Kenntnis nimmt. Wenn ein Bericht die mögliche oder auch beabsichtigte Wirkung hat, irgendetwas schlecht zu machen, was er sich vorgenommen hat oder was er behauptet, dann, so logisch der Rückschluss, kann das gar nicht stimmen, was da gesagt wird. So kommt er dann auch seine eigenartige Kennzeichnung dessen, was tatsächlich eine Nachricht sei und was nicht. Er denunziert die Geheimdienste als Speerspitze einer Verschwörung gegen ihn. Er droht Kommunen damit, ihnen die Bundesmittel zu streichen, wenn sie sich seinen Deportationsvorschriften widersetzen und so weiter. Klar, das ist kein Programm zur Abschaffung der demokratischen Institutionen. Es ist kein Programm, das sich auf den Standpunkt stellt und sagt, diese Gewaltenteilung, mit der politische Projekte aus der Exekutive zu gesetzlichen Zuständen im Land werden, umzusetzen. Und Konflikte zwischen dem Präsidenten und dem Kongress hat er auch nicht erfunden. Aber dass er einen Kampf im Staat führt darum, dass alles, was die nachfolgenden Institutionen sind oder auch die gesetzgebenden Institutionen machen, dass die alle stromlinienförmig seinem Durchregieren dienen sollen und dass im Verhältnis dazu die Kompetenzaufteilung und das Kompetenzgerangel ihm als eine einzige Störung erscheinen, das kann man wirklich nicht bestreiten. Der steht zu diesem ganzen Verfahren sehr einseitig so, dass die in der demokratischen Regierungsform existierende Konkurrenz zwischen den verschiedenen Abteilungen der Staatsgewalt eine einzige Behinderung der Umsetzung seines Durchregierens ist. Und dazu muss man, glaube ich, zwei Sachen sagen. Erstens, der Maßstab, der Gesichtspunkt, den er da geltend macht, der ist in der Demokratie dauernd unterwegs. Herrschaftsleistung, das ist völlig üblich und überhaupt nicht von Trump erfunden, werden an dem Maßstab gemessen, ob die nationale Linie auch Erfolg hat, ökonomisch oder machtmäßig. Und wenn nicht, das ist auch in der Demokratie völlig üblich, wird das schlechte Ergebnis einer Schwäche der Macht angelastet. Da hat die was verkehrt gemacht, hat die nicht ordentlich durchgegriffen, hat die nicht dafür gesorgt, dass die eigene Linie gilt. Dieser Übergang aus einem missliegenden Resultat der Politik oder der ökonomischen Maßnahmen auf die Schwäche der Herrschaft zu schließen und zu sagen, dann muss die sich stärken, damit es gelingt in Zukunft. Das ist wirklich nicht auf seinem Mist gewachsen. Das kennt jede Demokratie. Und in dieser Art Kritik betätigt sich in der Tat ein sehr totalitäres Ideal der Demokratie. Und das Ideal ist eben eigentlich genau das, was Trump tatsächlich zur Praxis seiner Herrschaft macht. Nämlich das Ideal einer stromlinienförmigen Einheit von oben und unten, wo die Volksgemeinschaft von Herrschern und Beherrschten eindeutig und ohne Abweichung an einen Strang ziehen, um ihr Gemeinschaftswerk aus dem angesagten Dreck zu ziehen. Und für das Geltendmachen dieses Standpunkts, das ist kann man an dem Trump studieren. Da muss gar keine demokratische Institution in sich geändert werden. Das sollen genau diese Institutionen leisten. Und dann wird so deren Geist und deren Ethos und deren Funktionsweise ein wenig verändert, damit sie das auch tun.
Aber eins ist mir noch nicht ganz klar, weil das, was sonst was als nationale Motivkraft in Demokratie dahergekommen ist, institutionalisiert war, das ist Verhältnis von Regenten und Mitregenten unter dem Gesichtspunkt, auch abweichend im Gesichtspunkt, was fördert die nationale Wohlfahrt? Da kann man doch aber meines Erachtens schon sagen, dass er dazu.
Naja, aber du sagst ja.
Was auf den Umgang mit den Institutionen da diesen hier Gewalten. Institution der Gewaltenteilung der eine, dass er da, so wie das sonst eingerichtet ist, als dieses Verhältnis von Regenten und Mitregenten, dass er da doch ein ziemlich feindliches Verhältnis der eine und praktiziert.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du doch selber, dass die ganze Gewaltenteilung und die ganze eingerichtete Verhältnis von, nenn's mal jetzt mal nach der Seite hin, wechselseitiger Beschränkung und Kontrolle, einem Funktionalismus unterliegt, dass das ja kein Selbstzweck ist, weil man sich so gerne streitet, sondern dass die Vermittlungsfunktion zwischen dem, was die Herrschaft will und dem, was es sonst noch an widerstreitenden Interessen und Gesichtspunkten und Einwänden in der Gesellschaft oder auch bei mächtigen Interessensgruppen gibt, so eingebaut werden in die Politik, dass sie nach ihrer von der Herrschaft nützlichen Seite hin benutzt werden und die andere Seite davon zurückgewiesen, um es mal sehr formell auszudrücken. Das ist ja, und darüber habe ich geredet, dass wenn das die Funktion dieser Institution ist, dann ist es eine in der Demokratie, übrigens kann man das jetzt zur Zeit immer wunderschön an diesen ganzen Debatten über die Sicherheitspolitik studieren. Dann relativiert sich der Nutzen dieser Vermittlungsverfahren an der Frage, stellt denn die Herrschaft sicher, dass das, was sie will, auch rauskommt? Und ich wollte erstmal darauf hinweisen, das, was der Trump da macht, sein Umgang, den er da pflegt mit der Justiz, mit dem Kongress und so weiter, das mag ja vom demokratischen Prozedere, wie man das hierzulande kennt oder auch in Amerika bislang kannte, abweichen. Aber der Maßstab, von dem aus er diese Kritik praktisch werden lässt, den hat er wirklich nicht erfunden. Sondern der Maßstab ist der. Und der Schluss ist auch immer der gleiche. Denk an die ganze Debatte über die Flüchtlingspolitik. Der Schluss ist immer der gleiche. Wenn etwas im Resultat, sei es ökonomisch oder politisch, nicht so läuft, wie die Herrschaft es mit ihren Maßnahmen bezweckt hat, dann ist eine Abteilung Ursachenforschung immer die, dann hat sie nicht genug Mittel gehabt, um durchzuregieren. Dann liegt das an einer Schwäche der Macht, ihren Standpunkt und ihre Maßnahmen tatsächlich zur eindeutigen Richtlinie der Politik zu machen. Egal, was dann für Gründe dafür angegeben werden, ob das innerparteiliche Konkurrenz ist oder Kotau vor anderen Regierungen oder fraglich. Darauf wollte ich hinweisen, dass dieser Maßstab der Handlungsfähigkeit, dieser Maßstab, dass das, was die Politik ansagt, auch gelten, nicht nur gelten soll, sondern auch zum Erfolg führen soll. Dieser Maßstab ist, den Trump zur Geltung bringt, eben vom Notstandsstandpunkt aus, wenn er sich hinstellt und sagt, ich bin an die Macht gekommen als Repräsentant des entrechteten amerikanischen Volkes. Mein Programm ist das einzige, was es in Amerika geben darf, damit dem Recht der Nation wirklich wieder zur Geltung verschafft wird, wie sie es nach innen und außen verdient. Also darf sich mir keiner in den Weg stellen. Und dann macht er das ja gar nicht so, dass er jetzt, es wäre ja auch irgendwie nicht erstmal gar nicht zu haben. Dann macht er das ja gar nicht so, dass er die Institution verändert, sondern dass er diese Leistung abverlangt. Das ist erstmal der Inhalt dessen, wie er das aktuell praktiziert.
Also die Institution als Erfüllungsgehilfe dessen, was die neue Regentschaft da zur politischen Agenda macht. Ja. Haben sie überhaupt nur Daseinsberechtigung, was als Gewaltenteilung dann bisher näher kam?
Ja, das ist. Wenn du das so sagst, dann wird es schwer, weil das stimmt immer. Wie der schöne Name Gewaltenteilung der Sachen nach sagt, nicht der Ideologie nach, ist halt da die Gewalt, den Staat zu regieren, geteilt. Und dann sind die anderen Teile der Gewalt funktionelle, ausführende Organe des Staatswillens. Das ist so gesehen immer. Aber der Mann geht das ja jetzt an, dafür steht dieses Wörtchen Notstandsdiagnose. Der Mann geht das ja jetzt an mit der Diagnose. Der Erfolg der Politik hängt daran, dass mit einer unerträglichen Spaltung zwischen Establishment, das in seine eigene Tasche reinwirtschaftet, und dem regierten Volk ein für alle Mal aufgeräumt wird zugunsten einer richtigen Einheit. Und wenn das die Messlatte ist, die Einheit herzustellen, ist der Weg des Erfolgreichen aus Amerika wieder das machen, was es eigentlich ist. Dann wird der politische Blick auf andere Institutionen und andere Konkurrenten von dem Standpunkt aus ein wenig einseitig, dann stört man sich an Arbeitsteilung des politischen Geschäfts, aber auch an parteipolitischer Konkurrenz aus dem vereinseitigten Gesichtspunkt, was hat denn das mit Einheit zu tun? Ja, die Sorte Einseitigkeit ist bei dem Mann schon unterwegs und insofern wendet der das, worauf das demokratische Prozedere objektiv hinausläuft, gegen das Prozedere.
Für Trump heißt es ja, die Institutionen sind korrekt, aber aus seiner Kritik des Establishments folgt in den falschen Händen.
Ja. Ja, so kommt man auf sogenannte Richter. Ne?
Ja.
Also der hat nichts gegen Richter, aber einer, der ihm widerspricht, ist ein sogenannter. Weil sonst hätte er ihm ja nicht widersprochen.
Das Besondere an Trump in diesem Standpunkt der Handlungsfähigkeit liegt eigentlich ein bisschen auf einem anderen Feld, dass er diese Handlungsfähigkeit gar nicht, wenn man die jetzt mal vergleicht mit dem auch als Populisten beschimpften rechten Regierungen Europas, dass diese Handlungsfähigkeit, dass er sie gar nicht versteht, als in ihrer Zwecksetzung, als Unterordnung der ganzen Nation unter lauter staatliche Vorschriften, sondern dass er die gerade dafür praktiziert, um in neuer Weise die Freiheit der Konkurrenz und die Freiheit des Kapitals freizusetzen. Das ist eigentlich die Eigenart dieses Programms. Wenn der ein Drittel der Umweltbehörde dicht macht oder wenn er überhaupt so eine Vorschrift erlässt, alle Vorschriften sollen um ein Drittel abgebaut werden, egal wie groß ihr Inhalt lautet, dann klar, dann fasst man sich erstmal am Kopf und sagt, was ist das denn für eine Vorschrift? Vorschriften überhaupt sind schlecht oder was, aber so tickt der. Er sagt die Freiheit des amerikanischen Kapitals und das Recht des amerikanischen Arbeiters, für diese Freiheit seinen selbstverantwortlichen Unterhalt zu organisieren, die sind unter der alten Herrschaft unter die Räder gekommen. Warum? Weil die es anderen Mächten erlaubt haben, mit Amerika auf eine Art und Weise zu konkurrieren, die in Amerika zum Schaden geführt worden ist. Es ist positiv gesprochen, das Urteil, und das praktiziert er jetzt, positiv gesprochen, das Urteil, wenn man das Kapital nur lässt, wenn man es ihm, seinen eigenen Gesetzen folgen lässt, dann bringt es auf amerikanischem Boden überhaupt das Allerproduktivste hervor, was die Welt je gesehen hat. Dann darf man nicht fragen, stimmt das ökonomisch oder nicht, weil es ist insofern egal, weil er macht ja was. Er senkt die Steuern, er schafft die Vorschriften ab, er legt ein Aufrüstungsprogramm auf und so weiter und so fort. Er bringt ja die Macht tatsächlich zum Einsatz, um die Umstände des Geschäfts der Machende. Er schafft die beschränkenden, wie er meint, Regulierungen des Finanzkapitals wieder ab, die die Regierung Obama vorher erlassen hat und so fort. Also sein Fanatismus ist der des Durchregierens, geht gar nicht einher mit der Vorstellung, und dazu muss man die Leute in ganz anderer Weise als bisher staatstreuen Bürgern machen, sondern geht von der Staatstreue seines Volks aus und sagt, denen muss man Gelegenheit geben, sich wieder nützlich zu machen, und dann wird wieder was aus Amerika.
Da ist
aber schon noch eine Frage noch ein bisschen offen. Ich glaube aber, ich vermute, dass du die beim nächsten Mal machen willst. Nämlich, dass die, es ist ja einerseits, hast du ja vollkommen recht, er macht erstmal, das Prinzip ist, alles, was das Kapital behindert, ist schlecht, wird abgeschafft. Gleichzeitig ist es ja so, dass er gar nicht identisch ist mit den Kapitalrechnungen zum Beispiel. Also die Rechnung, es ist ja nicht, dass die Arbeitsplätze aus Amerika verschwunden sind, ist ja, das amerikanische Kapital hat sich in Mexiko angelegt. Und also da verbietet er dem amerikanischen Kapital ja auch ein paar Rechnungen.
Ja.
Also dann wollte ich nur sagen, dass.
Aber wenn du das nach innen, erstmal nur das Innenverhältnis, da hast du auch wieder den Fall. Hier urteilt ein amerikanischer Patriot, dessen Ausgangspunkt ist, die Nation hat alle Mittel. Der kennt nicht den Staatsauftrag, den gibt es in anderen Landstrichen dieser Welt schon. Den Staatsauftrag, die politische Gewalt müsste die Basis der Nation, die ökonomischen Mittel dieser Nation erst herstellen, damit sie überhaupt und so. Der Mann ist davon überzeugt, und da muss man auch wirklich sagen, dafür hat er auch gute Gründe, dass Amerika die Heimat der größten, mächtigsten, schlagkräftigsten Kapitale der Welt ist. Und wenn dann in Amerika was im Argen liegt, heißt die daraus geborene Schlussfolgerung, dann sind diese Potenzen, die Amerika hat, gefesselt worden. Nicht den Amerika fehlt Potenzen, sondern dann sind amerikanische Potenzen, die Amerika ausmachen, gefesselt worden. Und jetzt ist es gar nicht mehr so unverständlich, dass dann so ein Präsident sagt, hauen wir doch einfach mal 30%, 33%, seien wir nicht so genau, von Regelungen in die Tonne. Weil das ist schlicht und ergreifend der Standpunkt, Regelungen fesseln. So geht die Logik an der Stelle.
Das unterstellt doch das vorhin schon ausgeführte, also sein Begriff von der Konkurrenz heißt doch, wenn ich die freisetze, wenn jeder seinen Nutzen verfolgt, das Kapital und das Volk übrigens für sich genauso. Konkurrenzsubjekt verfolgt seinen Nutzen. Das muss es können und dafür muss der Staat sorgen. So, und jetzt ist der Punkt, und darauf wollte der Beitrag vorher, glaube ich, auch hinweisen. Dann sagt er, das ist identisch damit, dass das auch die Größe Amerikas beinhaltet.
Ja, ja.
Also diese Gleichsetzung von der jeweilige Erfolg der Konkurrenzsubjekte ist identisch, wenn der behindert wird und so weiter, mit der Größe der Nation.
Und da wollte ich einen Punkt betonen. Ja? Das ist nicht aus einem Lehrbuch eines durchgeknallten Liberalökonomen. Ja, der meint das auch immer. Aber bei dem ist es eine Spinnerei. Sondern das ist die Linie des mächtigsten Machthaber über wirklich die mächtigsten Kapitale der Welt. So gesehen hat die Substanz, wenn der sagt, lass diese Monster mal freier auf die Welt losgehen. Also, ja, ob die sich dann in seinem Sinne entscheiden, das ist eine andere Frage. Aber der bezieht sich auf eine Machtpotenz, die deren Präsident er jetzt wirklich ist.
Ja, aber mit dieser Machtpotenz, also ist das nicht so ein bisschen ein Zaubermittel, das du da einführst? Also nach wie vor, wenn man mal so ganz...
In meiner Hand wäre es ein Zaubermittel.
Nein! Du bist doch nicht... Also das habe ich nicht geschafft. Theoretisch meint uns das. Wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, was die Analyse des Kapitalismus ist, dann ist es so, dass mit der Akkumulation des Kapitals die Akkumulation des Elends bei den Arbeitern notwendigerweise verknüpft ist. Jetzt, wenn dieser Satz stimmt, kann man nicht sagen, auch wenn man sagt, es ist der mächtigste Mann der Welt und das sind die USA, dass dieses Verhältnis abgeschafft wird. Sondern, also, und deshalb habe ich ein großes Problem schon vorhin gehabt. Ich bestreite ja nicht, dass der Trump sagt, es gibt eine Einheit zwischen dem amerikanischen Arbeiter und dem amerikanischen Kapital und ich, Trump, will das herstellen. Aber ich habe gesagt, das ist Ideologie, dass wenn es dabei, wenn es wahr ist, dass es diese Einheit zwischen Kapital und Arbeit nie geben kann, dann kann der Trump das auch nicht herstellen.
Und da hast du mich aber, glaube ich, auch ein bisschen missverstanden, weil ich habe wirklich versucht zu erläutern in meinen Ausführungen zu dem, was meint er eigentlich, wenn er vom amerikanischen Arbeiter redet, in welcher Eigenschaft fasst er den eigentlich? Als dieses, selbstbewusste, tätige, freie Individuum, dem es auf nichts anderes ankommt, als sich in der Konkurrenz mit den eigenen Mitteln zu bewähren, also gerade unter Abstraktion. Dieses Bild des Amerikaners, dem er da dienen will, ist ja gerade gefasst unter Abstraktion von allen tatsächlichen Verhältnissen, in denen dieser steht, und zum wirklichen Subjekt und insofern in seiner Staatsbürgerbestimmung gefasst, als das ist die Mathe, das ist die lebendige Substanz des amerikanischen Staates. Das ist überhaupt nicht die Behauptung. Deswegen kann der Trump sich übrigens jetzt auch, nachdem er Brand ist und seine Dekrete von sich gegeben hat, hinstellen und sagen, die Arbeitslosenrate, die ich vor meiner Wahl als eine totale Verfälschung der Lage definiert habe, die gilt jetzt, weil ich dran bin. Die gleichen 4,7%, von denen er vor der Wahl gesagt hat, das ist eine einzige Betuppung des amerikanischen Volkes, den zu erzählen, in Wirklichkeit liegt viel mehr da nieder. Haargenau die gleiche Arbeitslosenrate taucht jetzt in seiner Erfolgsbilanz, die er irgendwann mal vor 14 Tagen oder so gezogen hat, in der Frage, was habe ich alles schon erreicht, taucht haargenau die gleiche Zahl als Erfolg seiner Politik auf. Da denkst du auch, du stehst im Wald. Boom. Aber wie erklärt sich das? Das erklärt sich, meine ich, genau so, wie ich es versucht habe zu erläutern, dass er doch mit seiner Gleichung zwischen Größe der Nation, Macht des amerikanischen Kapitals und Arbeitsplätzen dass das nicht der Standpunkt ist, ich bringe die Leute jetzt alle in Arbeit, sondern dass das Unproduktive an dem, dass die jetzt keine Arbeit haben, sowieso nur ein Bild ist für die Leistung, die damit der Nation entgeht. Und insofern, ich will auch gar keine Spekulationen darüber machen, was von seinem Programm wem nützt und so weiter. Dazu sage ich gleich nochmal was. Aber insofern ist es ohnehin verkehrt, das ganze Programm an der Frage zu messen, wie viele Arbeitsplätze schafft er. Weil hat doch Arbeitsplatz von vornherein ganz anders definiert. Nämlich als dieser produktive Beitrag zu einem unschlagbaren Kapitalwachstum in Amerika. Und wenn es denn zu einem unschlagbaren Kapitalwachstum in Amerika käme, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass die Arbeitslosen, die es dann gibt, alle völlig in Ordnung gehen. Also das habe ich wirklich versucht in meiner Erläuterung zu, wen meint er denn da eigentlich? Und dass er das nicht mal, übrigens, missversteht auch wirklich keiner so. Das Recht, um das die Arbeiter betrogen worden sind, ist nicht identisch mit der Vorstellung, und jetzt kriegen alle bislang arbeitslosen Amerikaner hinterher ein halbwegs ausreichendes Auskommen. Wenn das übrigens sein Programm wäre, müsste er auch ein bisschen was anderes machen, als das, was er tut.
Aber dann ist es Schwindel.
Aber die Vorstellung, nein, das ist kein Schwindel, sondern das ist ja die Härte daran, dass es kein Schwindel ist, weil es niemanden auf der Welt gibt, der das Versprechen von einem Politiker zu sagen, ich kümmere mich um Arbeitsplätze, in allen Ernstes verwechselt damit, dass er nächsten Morgen Daimler-Benz bei ihm vor der Tür steht und sagt, ich lade dich dazu an, bei mir zu arbeiten. Dass Arbeitsplätze schaffen eine nationale Größe ist und dass die Frage, wie viele dabei rauskommen und welches dann liegt, eine Frage der Art und Weise ist, wie der Staat das Kapital fördert, das muss man nicht beweisen, das weiß jeder. Das ist Arbeitslosigkeit, worauf ich raus wollte, war gar nicht zu sagen, dass das eine Besonderheit von Trump ist, sondern dass bei Trump die im Rust Belt vorhandene Arbeitslosigkeit ehemaliger Industriearbeiter, das ist ja hauptsächlich die er ins Auge fasst, dass die ein Ausweis einer kaputtgegangenen Gleichung ist, zwischen Macht und Reichtum der Nation, Macht und Reichtum des Kapitals und denjenigen, die dann dafür gebraucht werden.
Und das Ärgerliche ist ja, wenn man jetzt in den TV-Sendungen die Berichte darüber hört, wie seine Follower die ersten 100 Tage beurteilen, dann messen die das ja auch gerade nicht daran, jetzt habe ich einen Arbeitsplatz und $500 mehr, sondern das durchgehende Kriterium, verbunden als Lob mit Trump, heißt, der zeigt es eben mal.
Genau.
Das heißt, die verstehen die Gleichung, diese Dreiergleichung, die du gemacht hast, sehr wohl und können sie genau umgekehrt lesen und machen daraus ihr Lob auf Trump.
Das ist ja auch, wenn die Arbeitsplätze nicht zustande kommen, weiß man doch auch schon, an wem das liegt, nämlich an China. Und daran, dass sie einen neuen Flugzeugträger gebaut haben. Also das hat mit Schwindel gar nichts zu tun, sondern das hat mit Schwindel unterstellt, er würde den Leuten allen Ernstes sagen, wenn ich rankomme, sorge ich dafür, dass das nächsten Monat bei dir eine Fabrik vor die Haustür gestellt wird. Und die Leute mögen ja manche Idealismen im Kopf haben darüber, was da bei dem rauskommt, was der Staat sagt, aber das stellt sich wirklich gar nicht vor. Die Härte ist doch ein bisschen eine andere. Die Härte liegt doch in der Gleichsetzung zwischen Jobs und Amerika, die den Bach runter. Und wofür man dann sein muss, wenn man einen Arbeitsplatz haben muss. Dann muss man, wenn man einen Arbeitsplatz in Amerika haben muss, dann muss man dafür sein, dass Amerika das den Chinesen mal zeigt. So, das ist die Ansage. Und das ist nicht die Behauptung, und wenn Amerika es China zeigt, dann hast du hinterher ein goldenes Leben, sondern das ist die, wenn du so willst, die harte Voraussetzung dafür, dass die Gleichung wieder geht. Und das wollte ich ja nicht alles in der nächsten Veranstaltung erzählen. Also das wollte ich auch nochmal sagen zu dem, ist das jetzt eine Lüge oder eine Wahrheit? Was man ein bisschen verpasst, wenn man diese Frage aufhört, ist das, was der Jonas schon mal angefangen hat. Das Entscheidende ist der Übergang von den Übergang von Standortpolitik als zu purem Einsatz der Macht der Nation als Mittel, Rechnungen zu korrigieren. Und zwar sowohl Rechnungen von Staaten als auch Rechnungen von Kapitalisten. Und der Witz an beim Trump ist, wenn der den Übergang macht und sagt, ich definiere jetzt die Konditionen, unter denen mit Amerika und in Amerika Geschäft gemacht werden kann. Dann darf man sich die Frage nicht, das wird sich ja zeigen, wer da wie drauf reagiert. Das Entscheidende daran ist doch, dass, was Jonas gesagt hat, dass das nicht nur in dem Bewusstsein tut, dass das geht, sondern dass das tatsächlich auch Wirkung zeigt, weil die Amerika diese Macht tatsächlich hat. Und das ist keine Prognose in der Frage, was kommt da raus? Keine Ahnung. Kann man ja auch getrost abwarten oder vielleicht nicht getrost, aber und das ist auch das Entscheidende ist, dass der ja von vornherein auf das ganze Gewirr von Weltmarktkonkurrenz des Kapitals und Standortkonkurrenz der Staaten streng von dem Standpunkt aus des Ergebnisses guckt. Und das Ergebnis heißt, und in all diesen Konkurrenzaffären ist Amerika nicht die absolute und konkurrenzlose Führungsmacht. Erstens, zweitens, und wir haben das Mittel, das zu ändern. Und das Mittel heißt immer nicht, wie noch in seinen Vorgängerregierungen, und dafür müssen wir die eine Industrie fördern und die andere auslaufen lassen und so weiter, sondern die heißt stumpf, dafür reicht es, dass wir die Macht haben, die Konditionen so zu setzen, dass andere uns nicht vorbeikommen.
Ja, das will ich nochmal sagen zu so einer Bemerkung von dir vorhin, Margret. Da soll man nicht nachrechnen. Das muss man mal so lesen. Hier tritt ein amerikanischer Präsident an und sagt, die Resultate der Konkurrenz, die Kapitalisten zustande gebracht haben, die gehen ihm am Arsch vorbei. Davon lässt er sich doch nicht beeindrucken. Die sind doch für ihn nicht bindend. Wo Amerika doch die Macht hat und die Potenz hat, in der Konkurrenz an allen Fronten, auf allen Feldern zu gewinnen. So, das ist, dem kommt man wirklich nicht bei, wenn man sagt, wieso, jetzt haben die doch aber so gerechnet. Der sagt, kann schon sein, sage ich doch, diese Schweinepriester haben so gerechnet. Ja, das ist wirklich dessen Standpunkt. Und man muss ernstlich mal für 5 Minuten die Nerven behalten und nicht prognostisch werden,
ja,
sondern wirklich sich die Mühe machen zu sagen, diese Dreiergleichung, das steht jetzt fest. Auf diese Dreiergleichung legt dieser amerikanische Präsident sich und sein Land und sein Volk fest. Auf alles, was da jetzt passiert, antwortet der mit der Gleichung. Es ist also jetzt schon klar, wenn es Arbeitslosigkeit gibt, die hat er doch schon eingebucht, als Beweis für die Notwendigkeit, diese Dreiergleichung in Kraft zu setzen. Also wird ihn auch morgen Anstieg der Arbeitslosigkeit nur dahingehend beeindrucken. Das sind übrigens wirklich nach einer Seite hin dann wieder gar nicht so exotische Töne, sondern das ist in Deutschland durchgesetzt als ganz vertraut. Es ist einfach total durchgesetzt. Wofür spricht Armut und Arbeitslosigkeit? Wachstum. So aus der Welt ist es nicht aus der deutschen Welt. Diese Sorte von Gleichung.
Es ist auch nach einem anderen Grund nicht ganz aus der Welt, woran er ja anknüpft und worüber er hinausgeht, ist ja, dass es auch in der Art und Weise, wie die Standortkonkurrenz der Staaten bislang schon geht, auch so ist, dass das, was du den Gang des Kapitalismus nennst, unter dem Gesichtspunkt, wo findet was statt, die Staatsmacht in die Kondition des Geschäfts eingreift, um Geschäft dahin per Staatsgewalt zu lenken, wo es hin soll, und sich da herzlich wenig dafür interessiert, dass die als Wirkung davon auf der anderen Seite der Grenze dann das Elend sich versammelt. Also dann allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation in allen Ehren, aber die Staaten... Das habe ich auch nicht gemeint. So war das nicht. Aber die Staaten sehen das doch anders. Die sagen ja gerade deswegen müssen wir mit den Konditionen, die wir die Macht haben zu setzen, dafür sorgen, dass das Wachstum bei uns stattfindet und die Schäden der Konkurrenz auf der anderen Seite der Grenze.
Das wollte ich nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Das ist nämlich ein zweiter Fehler, den man in der Diskussion vermeiden muss, neben der Prognostik. Zu behaupten, da gäbe es eher eine Gesetze des Kapitalismus, die hätte der Marx mal entdeckt und an denen käme der Trump auch nicht vorbei. So ein Quatsch. Übrigens, wer so redet, hat auch die ehernen Gesetze alle nicht verstanden. Weil die gehen alle gar nicht ohne den Staat. Und was der Trump im Augenblick macht mit seiner Steuergesetzgebung, das ist eine schlichte Akkumulationshilfe für das amerikanische Kapital.
Also was ich sagen wollte, ist, die Differenz in diesem Standpunkt, den da Jonas nochmal gekennzeichnet hat, ist, dass die Art und Weise, wie der Trump die Staatsmacht zum Einsatz bringt, sich explizit und absichtsvoll gleichgültig dagegen stellt, welche Wirkung das aufs Kapital hat. Das ist nicht ein berechnender Eingriff in die Marktmechanismen unter dem Gesichtspunkt der Förderung hier und des Zurückdrängens dort, so tickt der einfach nicht.
Ja, aber da will ich jetzt wirklich nochmal was dazu sagen, weil das jetzt weil es Frerk so apodiktisch gesagt hat. Also das eine sind ökonomische Bestimmungen und das eine war ja auch diese Gleichung von Erfolg des Kapitals und Erfolg der Arbeiter und dass das in einem patriotischen Sinne in den USA gleichgesetzt wird. Wenn ich diese Aussage so nehme, dann ist das gemessen an dem Marx, wenn das Frerk so sagt, ist das mit dem Marx nicht kompatibel. Moment, das ist nicht kompatibel. So, und wenn, man kann dann nicht sagen, man kann das Verhältnis des Staats zu dem Kapital in sehr differenzierter Weise versuchen zu bestimmen, aber man kann es auf keinen Fall so bestimmen, dass der Staat aus eigenem Ratschluss oder weil es jetzt Trump ist oder sonst irgendwas, in irgendeiner Weise diese Gesetze grundlegend verändern kann. Man kann nur sagen, es passiert etwas anderes. Es passiert etwas anderes. Und dann ist für mich die entscheidende Frage nach wie vor vom Anfang. Ich bestreite ja nicht, dass der Trump dieses Programm hat, aber ich bestreite, dass es sinnig ist, von, sagen wir mal jetzt, unserer Seite die Frage aufzugeben, ist das wahr oder ist das falsch, was Margaret ja gesagt hat, oder die andere ein bisschen vornehmer formuliert, ist das Ideologie oder entspricht dem Wirklichkeit? Und das hat dann erhebliche politische Konsequenzen, wie man sich da verhält. Wenn man sagt, das ist Ideologie, was er macht, das hat mit Prognostik erstmal gar nichts zu tun, sondern wenn man schlicht und einfach sagt, das ist Ideologie, das ist erstmal falsch von einer Einheit und von diesen Gleichungen in dieser Weise auszugehen.
Ideologie verstehe ich als eine falsche theoretische Bestimmung einer Sache. Und ich wollte, habe mit meinem, es ist keine Ideologie sagen wollen, das ist ein Unterschied, ob jemand einen theoretischen Fehler macht, also eine interessierte oder parteiliche Deutung einer Sache. Oder aber sich mit den Machtmitteln, mit staatlichen Machtmitteln ausgestattet, daran macht ein Programm umzusetzen. Einen Politiker vorzuwerfen, dass er die Welt falsch erklärt, finde ich nicht sachgerecht, um es mal künftig auszudrücken. Das wollte ich sagen, das ist keine Ideologie, sondern das ist das, was er tut. Und ich will mich über die Frage, welche Wirkung das hat, deswegen nicht auslassen, weil es mir mehr darum ging zu sagen, Und das habe ich versucht, was verspricht er denn den amerikanischen Arbeiter eigentlich im Ernst, wenn er eben Jobs verspricht? Verspricht ihn eine Neuauflage, ein neues imperialistisches Programm Amerikas zur Umorganisierung des Weltmarkts im amerikanischen Interesse? Und dabei stellt er sich ausdrücklich gleichgültig, das war schon mal gesagt worden, gegen die Art und Weise, wie das Kapital bislang den Weltmarkt benutzt hat und sich da drin positiv und negativ positioniert hat. Und wenn du schon diese unterschiedlichen Ebenen der Erörterung zueinander ins Verhältnis setzen willst, dann sage ich dann auch noch mal einen methodischen Satz zu. Es ist eine Sache, das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation sich klar zu machen und zu sagen, warum notwendigerweise das Kapitalwachstum eine ständig wachsende Überbevölkerung produziert. Es ist eine andere Frage, sich die Frage vorzulegen, und das ist die eben in der Konkurrenz der Staaten, in der Standortpolitik das Thema ist, wo fallen die denn an? Wenn die Deutschen sich zum siebten Mal über ihren Exportüberschuss freuen und davon von der Tante von der IWF vom IWF ganz auf die Nase kriegen, dann merkst du, was es damit auf sich hat. Dass ja dann auch, es ist offensichtlich so ist, dass die Akkumulation des Kapitals, die im Moment in Deutschland stattfindet und mit der Deutschland die ganze Welt mit seinen Waren vollstopft, bei allen möglichen anderen Ländern genau zur Konsequenz hat oder die Verlaufsform hat, dass die Schäden dieser Sorte Wachstum dort anfallen. Also deswegen kommt man überhaupt nicht damit weiter, mit dem allgemeinen Hinweis darauf, es gibt ein allgemeines Gesetz, wo die Staaten sich ja gerade auf Basis dessen, dass es das gibt, darum streiten, wo findet denn Bereicherung statt auf der Welt? Wo findet Bereicherung statt? Und wo findet sie als große Vernichtung von kapitalistischer Produktion statt?
Wenn man nicht gleich auf die Konkurrenz der Staaten geht, dann nur gegen den von dir bestrittenen Einwurf mal einen kleinen Hinweis. Dieses Gesetz der allgemeinen Akkumulation, das Wachstum des Kapitals, geht einher mit dem Wachstum des Prekären der lohnabhängigen Klasse.
Der Absenkung von deren Lebensmittel.
Ja, so. Das steht da so ungefähr, so labberig dahin. Seit es dieses Scheißgesetz gibt, regieren es die zuständigen Gewalten so. Aus diesem Gegensatz gibt es für ihre Völker nur eine einzige zulässige Konsequenz, dass ihre Staaten sich für mehr Erfolg des Kapitals einsetzen, an dem doch schließlich jeder Lebensunterhalt der Völker hängt. Nimm's doch mal so. Das ist, seit es diesen Scheiß gibt, die Art und Weise, wie dieses Gesetz betrieben wird. Und jetzt darfst du dich lebensgeschichtlich daran erinnern und sagen, war da nicht neulich noch Kanzler Schröder an der Macht und hat mir sowas vor Augen geführt unter dem schönen Namen Agenda 2010. Dann hast es.
Und ich meine, ein bisschen ist auch, scheint mir, an dir vorbeigegangen, was ausgeführt worden ist, was der Inhalt des Nutzens ist, den der Trump den Leuten verspricht. Und wo er sagt, dieser Nutzen geht einher damit, dass das Kapital erfolgreich ist und die Nation. So, er hat ihnen doch versprochen, ihr müsst euch nützlich machen dürfen fürs Kapital. No? Also mit Lichten hat er, also du kriegst immer so, als ob er ihnen versprochen hat, als ob du sagst, es ist doch klar, dass Akkumulation des Kapitals mit Verarmung der Leute einhergeht. Ja, aber er hat ihnen ja gesagt, ihr müsst euch verdienen können. Ihr müsst euch betätigen können als Subjekte von eurem Vorkommen. So.
Ja, da muss man, wie gesagt, das ist in dieser Erfolgsgleichung einbegriffen, die du jetzt nochmal zitiert hast, dass die Erfolgsgleichung null Einwände und null Relativierung dessen ist, dass das rentable Arbeit sein muss. Wo ist das? Was denn sonst? Das überhaupt nur, also ich beziehe mich nochmal auf das, wo ich gesagt habe, was ist denn das eigentlich für eine Kunstfigur, dieser amerikanische Volksgenosse mit seinem unbändigen Konkurrenzwillen? Da bestimmt er den Empfänger seiner Wohltaten doch gerade als einen völlig abstrahiert, das habe ich glaube ich sogar gesagt, völlig abstrahiert davon, was die Bedingung davon sagt. Ich tue euch was Gutes, hallo Leute. Tue ich was Gutes und dieses Gute, was ich euch tue, das ist die Gleichung vorwärts für rückwärts. Das hängt aber daran, dass Amerika sich auf der Welt durchsetzt und die Arbeitsplätze aus China wieder zurückholt. So. Und das hängt daran, dass das Kapital alle Freiheiten bekommt, seinen Gesetzen, wenn man schon so will, seinen Rechenprinzipien zu wachsen. Ja, dann kommen halt die Arbeitsplätze raus, die Arbeit, die rauskommen, und alle, die rauskommen, sind ein Verdienst von Trump, und alle, die nicht rauskommen, sind Schuld der Chinesen. Und da ist es ganz verkehrt zu sagen, er würde lügen, weil diese Gleichung habe ich mir nicht ausgedacht, die sagt er in dem Zitat. Da definiert er, was er mit Job meint. Dass das Recht des Amerikaners eins ist, auf als abhängige Variable sein in einer Gleichung zwischen Erfolg der Nation, Erfolg des Kapitals, Erfolg der Arbeiterklasse.
Und das sagt er so, dass diese Kunstfigur der Konkurrenzfreiheit dabei rauskommt. Ja. Du hast ja einfach Konkurrenzmoral gesagt an der Stelle.
Ja.
Also diese Vorstellung.
Was
da ist mal Vorstellung an dieser Deutung des Lebens in Amerika. Da kommt es auf die Freiheit des Konkurrierens an, mit welchen Mitteln auch immer, mit denen eben, die man hat. Und diese Freiheit muss gewährt werden. Und die ist ja in diesem nationalen Wahn auch die, sagen wir mal, Quelle von dem, was da Make America Great Again und America First und die Amerikaner werden überhaupt die Größten auf der Welt und so fort. Weil diese Freiheit der Konkurrenz ja die Art und Weise sein soll, wie auch Fortschritt auf dieser jeweiligen Betätigung des Konkurrenzmittels erzielt wird. So erklärt der sich, dass Amerika so großartig ist. Damit wird Fortschritt erstens Gemeinschaft und zweitens Fortschritt in dieser Gemeinschaft des Volkes.
Und wenn man es mal nur beschränkt auf den hardworking Menschen da, was der dem in Aussicht stellt, ist, und da drin steckt ganz gekonnt jede Absage an Ertrag.
Ja.
Was der dem ins Aussicht stellt, ist, und das ist auch nicht bloß eine Ideologie oder eine Moral, der sagt, aber dieser Präsident steht dafür ein, dass sich jeder Amerikaner selbst sein Geld verdient und erkämpft.
Ja.
Wie viel hat er damit überhaupt nicht gesagt? Unter welchen Bedingungen hat er damit überhaupt nicht gesagt? Was dafür zu tun ist, geht ihn nichts an. Der nimmt die Sache ganz nach der Seite des Modus der Konkurrenz und verspricht, für den steht er auf Biegen und Brechen ein.
Und das war mit diesem Moral der Konkurrenz gesagt, das ist in der Denke diese Gleichung.
Ich wollte nicht gleich auf die zweite Stufe der Gleichung gehen, sondern wirklich mal das an dem Menschen, an dem hardworking American selber ausdrücken, wie der dessen soziale Frage aufgreift und auf eine Weise beantwortet, die ist eindeutig. Die ist eindeutig, nämlich den Menschen das zu versprechen, was ihnen ohnehin nicht erspart bleibt. Aber das als Versprechen. Hierzulande werde ich mich dafür einsetzen, dass jeder sich selber sein Geld erkämpft.
Ohne Gängelung durch Krankenversicherungen.
So ist es. So, und da bist du sogar schon gleich bei privaten Maßnahmen, bei politischen Maßnahmen.
Also ich wollte nur die Abstraktion ein bisschen erläutern, ja, die da gemacht wird in dieser Figur. Es ist die gelebte Abstraktion von der, sagen wir mal, Klassenlage.
Und auch vom Ertrag.
Ja.
Davon ist nicht die Rede.
Ich kann es ja so rum sagen, dass das Hinterhältige an diesem Versprechen besteht eigentlich darin, dass man ohne diese Moral das tatsächlich auch nicht zustande bringt.
Ja.
Deswegen habe ich mich gegen Ideologie gewandt. Das ist ja gar keine Ideologie, sondern das ist die Stellung zu sich und den eigenen Notwendigkeiten, die dafür auch unbedingt verlangt ist.
Ja, und es ist doch sogar der wirklich eingerichtete praktische Modus,
ja,
in der sich die Leute verdingen. Das ist doch ihr Kampf um das private Verdienen ihres Geldes. Ja? Das ist tatsächlich der eingerichtete Modus. An dem Versprechen kann ein amerikanischer Präsident fast nicht scheitern. Dass die Leute sich für ihr Geld den Arsch aufreißen, wie will man denn daran scheitern?
Was gibt's? Ja, man kann ja noch heute.
Was ist denn der nächste Sache? Ich wollte das nochmal aufgreifen, dass dieses Programm, Staatserfolg gleich. Kapitalerfolg, was das meines Erachtens für dieser für Modifikationen damit sich bringt, wie die USA sich das Verhältnis zur Staatenkonkurrenz aufmachen. Das sei das schon angesprochen. Wurde, wie die zwischenstaatliche Benutzungsverhältnisse per Weltmarkt einerseits Resultat dessen war, immer schon waren, wie die Staaten sich nicht wechselseitig den ökonomischen Zugriff da geregelt haben, einerseits oder auf der Grundlage auf dieser reglementierten Grundlage der freie Weltmarkt da freigesetzt wurde. Das erklärt doch meines Erachtens mit dieser radikalen Programm von dem Trump eine Modifikation dahingehend, dass dieses Verhältnis sonst geschaffen war, eben als wechselseitiges Einräumen von Zugeständnissen des ökonomischen und staatlichen Kontrahenten und
von staatlichen nationalökonomischen Vorteilen einerseits, dass das mit diesem Trump-Programm eine entsprechende radikale Korrigierung da erfährt, dass das sich aufhört. Dass die nationalökonomische Durchsetzung gemäß dieser Gleichung weiß, Amerikas Größe als Resultat der bedingungslosen Durchsetzung gegen die staatlichen Konkurrenten anderswo.
Nimm es doch mal so. Ich zeige jetzt noch ein paar Sätze dazu, ansonsten vertröste ich dich auch in 3 Wochen. Wenn der Trump sich hinstellt und sagt, ich sehe an den entlassenen ehemaligen Stahlarbeitern Amerikas einen Niedergang der Nation, dann ist das, wenn du es mal von dem her betrachtest, was du jetzt gesagt hast, wirklich der bornierte Standpunkt. Er von sich aus gesehen kritisiert am Weltmarkt überhaupt null nichts. Keine Rechnung, kein Verfahren, kein gar nichts. Der kritisiert ganz borniert ein Resultat. Er sagt, das kann nicht sein, dass aus diesem System, was wir mal eingerichtet haben, dieses Resultat rauskommt, dass selbst in Amerika Industrien kaputt gehen. So war das nicht gedacht. Und da kann ich jetzt erstmal, wirklich will ich auch jetzt nicht, weil da müsste man in den neuen Gegenstand einsteigen. Daran merkst du, wie er mit der amerikanischen Macht argumentiert. Weil er setzt sich ja gerade praktisch, was er sich dazu denkt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Kann ich das hier aber wirklich auch mal dahingestellt sein? Er setzt sich ja praktisch gerade drüber hinweg zu sagen, genau das, was du gesagt hast, dass es in der bestehenden Weltordnung eine Entscheidung des freigesetzten, unter staatlich gesetzten Konditionen, eine Entscheidung des freigesetzten Kapitals ist, ob es einen Stahl in Amerika oder in China produziert. Und die Amerikaner werden schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie das auch so haben wollten, auch so eingerichtet haben. Und wenn man jetzt mal diesen Befund von Trump, aber das habe ich jetzt mal unterstellt am Anfang, wenn man diesen Befund von Trump, Amerikas Niedergang, der steht ja in einer eigenen Diagnose, in einem eigentlich absurden Verhältnis zu der Basis dieses Befunds, weil er ja auch gleichzeitig 2 Sachen behauptet, die einander total exakt entgegenstehen. Auf der einen Seite steht er auf dem Standpunkt, Amerika hat doch alles, was es braucht, um die stärkste und mächtigste Nation zu sein. Und gleichzeitig sagt er, und Amerika geht den Bach runter. Bist du erstmal, wenn du das hörst, geneigt zu sagen, ja was denn nun? Das habe ich vorhin versucht aufzulösen mit, daran merkt man den Maßstab. Und der Maßstab ist wirklich so größenmäßig amerikanisch. Wenn auch bei uns ein Schaden eintritt, neben allen Vorteilen und aller Dominanz, die nach wie vor da ist, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. Und du magst ja recht haben mit dem, was damit alles angegriffen sind. Damit wollte ich mich eigentlich in 3 Wochen beschäftigen. Aber die Ansage selber versteht sich überhaupt nicht als, ich kegel jetzt alles um. Merkt man ja auch, der sagt, wüsste wahrscheinlich auch gar nicht, wie das ginge, da irgendwas zu kritisieren. Was er kritisiert, ist dieses Resultat und mehr nicht. Und er weiß auch ein Hilfsmittel gegen dieses Resultat, nämlich er tritt den anderen Mächten gegenüber und sagt, wenn ihr so weitermacht, kriegt ihr von uns eins auf die Nase, sei es in Form von Zöllen oder von den Drohungen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist kein nationalökonomisches Programm in dem Sinne. Das ist nicht die Betrachtung des Weltmarkts vom Standpunkt eines ideellen Gesamtkapitalisten, den Begriff mal zu benutzen, der die Waren- und Kapitalströme und die Kreditverhältnisse betrachtet und dann sagt, wie kann ich mich da drin besser positionieren? Diesen Standpunkt lehnt er gerade für Amerika ab. Er sagt, das hat Amerika nicht nötig. Das hat es nicht nur nicht nötig, sondern es ist sogar schädlich, wenn es sich darauf einlässt.
Ich wollte darauf hinaus, diese Gleichung von der unten nach innen dann macht, diese Gleichung von Staats- und Kapitalerfolg, dass das nach außen hin eine neue Sorte von Rücksichtslosigkeit da mit sich bringt. Als unbedingten amerikanischer Nation, da innen und außen da verfolgt.
Wollen wir es nicht wirklich auf den 18.05. vertagen? Also der 18.05. hat den Titel Trumps America First, unmissverständliche Ansagen an den Rest der Welt. Und wir können doch das für heute bei dem Punkt belassen, den wir vorhin schon mal hatten. Ja? Das Programm, das heute als das innere Programm besprochen worden ist, das merkt man an diesem einen Zitat auch. Das bezieht sich schon auf alle Weltmarktpositionen Amerikas als, die sind doch dafür da. So, dann, das passt nur heute rein und das andere machen wir dann im Mai.